Allen, unseren Podcast zu den USA, den gibt es schon seit Sommer. Wir haben 13 Podcast-Folgen zu den USA produziert. Ich habe kurz vor der Sendung nachgezählt. Es sind 312 Minuten, die wir über die USA gesprochen haben, über die Demokraten, die Republikaner, die Inflation, die Abtreibung, moderate Republikaner, moderate Demokraten. Am Ende, am 4. November, bin ich abends ins Bett und war eigentlich überzeugt, dass Kamala Harris die neue Präsidentin der USA wird. Und wenn es nicht klappen würde, habe ich gedacht, okay, das wird ein knappes Rennen und dann wird es garantiert ein juristisches Hickhack geben und wir werden sicher keine Entscheidung haben und wir hätten sicher diesen Podcast nicht umbenennen müssen zu Amerika hat entschieden. Und mich bewegt es immer noch, dass wir dieses deutliche Resultat haben.
Ja, ich glaube, dass Trump gewonnen hat, das hat mich nicht überrascht, aber die Deutlichkeit und der zeitliche Ablauf, das fand ich schon auch sehr überraschend. Was mir von dieser Woche bleibt, sind die vielen Reaktionen, die ich bekommen habe. Ungefragt, da war die Freundin aus Bern, die per WhatsApp geschrieben hat, wie entsetzt sie war, wie traurig. Da war der sichtlich verwirrte Nachbar vor dem Kindergarten meiner Tochter, der irgendwas gemurmelt hat von, wie krank das sei, wie jenseits und da war auch ein Bekannter, der ziemlich lapidar auf LinkedIn was geschrieben hat. America, what the F-Word, sagen wir, glaube ich, nicht.
Im Podcast darf man vieles sagen.
WTF. Mhm. Ja, da ich glaube, es hat schon viel ausgelöst.
Also eine große Enttäuschung. Aber kurz nachgefragt, diese Enttäuschungen, das waren alles Schweizer oder europäische Freunde.
Genau, Leute, das waren jetzt, über die Amerikaner sagen wir vielleicht noch was, aber das waren jetzt alles Leute aus der Schweiz, die das sehr emotional aufgenommen haben. Und ich glaube, es gibt sehr viele von uns, die sich sehr intensiv mit amerikanischer Politik beschäftigen, die vielleicht sogar mehr über amerikanische Innenpolitik wissen als über die Politik unseres eigenen Landes. Ich habe in meinem Umfeld Leute, die könnten wahrscheinlich mehr darüber sagen, welches die entscheidenden Swing States sind und wie viele Elektorenstimmen die im Electoral College haben, als darüber, wie viele Nationalräte die FDP hat oder sowas. Mhm. Es ist etwas, eine sehr intensive Beschäftigung. Mhm. Und ja, ich glaube, sie ist auch verbunden mit einer hohen Erwartung, die wir an Amerika haben. Mal stößt uns das Land ab, mal zieht es uns an. Und nach so einer Woche frage ich mich dann auch, erwarten wir von Amerika vielleicht nicht einfach zu viel?
Amerika hat entschieden, das ist der geopolitische Podcast der NZZ. Und heute sprechen wir mit dem ehemaligen USA-Korrespondenten Allen Cassidy über Trumps Rückkehr ins Weiße Haus. Mein Name, David Vogel. So, also unsere Hörerinnen und Hörer haben es vielleicht bemerkt, wir nehmen die Folge nicht in unserem kleinen heimeligen Studio auf an der Falkenstraße in Zürich-Seefeld, sondern vor Publikum im Frame in Zürich am Swiss Podcast Festival. Und weil sich die Welt ja im Moment so schnell dreht, sollten wir vielleicht noch sagen, was unser Wissensstand ist. Es ist Samstagmorgen. Und wir spielen diese Sendung im Laufe der nächsten Woche aus. Aber wer weiß, wie die Welt schon am Samstagmittag wieder aussieht, das muss man einfach heutzutage immer wieder sagen. In der Anmoderation habe ich es bereits erwähnt, du bist der ehemalige Korrespondent in den USA. Heute arbeitest du bei der NZZ am Sonntag. Und noch vor 4 Jahren, da warst du noch in den USA selber, da hast du die Wahl erlebt.
Genau.
Und da hast du quasi die Abwahl von Trump miterlebt.
Ja, das war ein ganz anderer Punkt. Und was mir davon in Erinnerung bleibt, ist schon, dass es ganz anders war, dass da bei vielen Leuten ein Gefühl der Befreiung war. Da hatte sich 4 Jahre lang alles um Trump gedreht. Jeder Nachrichtenzyklus, all diese Push-Meldungen, die Late-Night-Comedy-Shows, die Diskussionen. Es war einfach Trump, Trump, Trump die ganze Zeit und als er dann weg war, also als er abgewählt war, da war sogar bei Leuten, die ihn gewählt hatten, mit denen ich gesprochen hatte, war da ein bisschen das Gefühl, okay, ist jetzt auch okay, dass wir wieder Sauerstoff haben für etwas anderes.
Und danach kam ja relativ schnell, war dann dieser berühmte 6. Januar. Den hast du auch erlebt live.
Ja, auch der bleibt einem in Erinnerung, wenn man da war. Dieser Marsch aufs Kapitol, da bin ich mit dem Fahrrad runtergefahren zum Kapitol und ja, habe dann den Pressebadge abgezogen. Und ja, das war dann schon alles sehr unheimlich. Und was mir auch geblieben ist, und ich glaube, das ist für den jetzigen Moment dann wieder sehr relevant, ist das Gefühl am Tag danach. Ich bin dann wieder ins Kapitol und die Leute waren da dabei, das Kapitol aufzuräumen, die Spuren zu beseitigen, dieses Sturms vom Vortag. Die haben Glasscherben beiseite gewischt, Blutspuren beseitigt, diese Spur der Zerstörung irgendwie aufgeräumt. Und ich bin dann in einen republikanischen Senator hineingelaufen mit zwei, drei anderen Journalistenkollegen. Und der war so völlig von der Rolle. Und er sagte dann so sinngemäß, jetzt ist es wirklich vorbei mit Trump. Und ich glaube, dieses Gefühl hatte damals ja die ganze Welt. Und wie wir von diesem Tag zu dem kommen, was diese Woche passiert ist, das finde ich immer noch, muss ich ehrlich sagen, ringe ich immer noch nach Erklärungsmustern.
Das ist ja genau das, was ich dich ja fragen wollte. Und deswegen wollte ich mit dir über diesen 6. Januar noch einmal sprechen. Was löst das bei dir aus, dass eigentlich dieser Putschist Trump die Rückkehr schafft ins Weiße Haus?
Ja, ich glaube, man kann Trumps Wahl ja unter ganz verschiedenen Aspekten diskutieren. Man kann über Geopolitik sprechen, über Wirtschaftspolitik. Man kann ganz interessante, auch politologische Fragestellungen aufstellen und denen nachgehen, warum er wieder gewählt wurde. Aber ich glaube, mit einem Schritt zurück, 30, 40 Jahre später, was dann in den Geschichtsbüchern stehen wird, finde ich, ist schon, dass das, was am 6. Januar passiert ist und in den Wochen zuvor, Trump hat ja über Wochen dieses Wahlergebnis diskreditiert und nicht anerkannt, dass das jetzt nachträglich legitimiert wurde. Ich glaube, das muss man so sehen. Ich kann es nicht anders deuten. Und das, finde ich, ist etwas, ja, das bleiben wird jetzt auch von dieser Woche.
Es ist fatal.
Ja, ich finde, es ist wirklich ein Zeichen für die Demokratie, dass ja, das sehr weitreichend ist. Und man hat es ja schon letztes Mal gesehen, was Trump damals ausgelöst hat oder inspiriert hat in anderen Ländern. Einen Bolsonaro in Brasilien, es gibt andere Beispiele. Ich glaube, wenn in der ältesten und mächtigsten Demokratie der Welt ein Akt wie der 6. Januar und eben das, was ihm vorausging, es war ja nicht einfach ein isoliertes Ereignis. Es gab ja eine ganze Vorgeschichte. Wenn das auf diese Weise nachträglich gut geheißen wird, wie auch immer, dann ist das ein Zeichen und eine Ermunterung an andere Politiker, die es vielleicht mit demokratischen Spielregeln auch nicht so genau nehmen. Ja, es ist eine Einladung. Versucht's doch mal.
Jetzt am Anfang des Gesprächs hast du gesagt, dass wir zu viel von den USA erwarten, dass wir quasi vielleicht auch das Land nicht so kennen. Welches Missverständnis spielt denn da aus deiner Sicht eine Rolle? Warum kennen wir Amerika schlecht? Wir haben es ja so intensiv beobachtet. Ich mache seit 13 Folgen eine ganze Podcast-Reihe zu Amerika.
Ich weiß nicht, ob wir Amerika schlecht kennen. Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, es hat eben viel mit diesem Wort zu tun, Erwartungen. Ich glaube, es gibt diesen Satz von Golo Mann, dem deutschen Historiker, der in den 50ern gesagt hat, was immer wir den Amerikanern vorwerfen, tragen wir selbst in uns. Und ich glaube, wenn wir jetzt auf diese Wahl schauen von dieser Woche oder viele von uns und das eben mit diesem auch Entsetzen oder dieser Fassungslosigkeit tun, dann sehen wir darüber hinweg, dass wir viele dieser Tendenzen, die Trump verkörpert und die der Trumpismus verkörpert, dass wir die ja selbst bei uns auch haben. In der Schweiz haben wir mit der SVP seit Jahren eine der erfolgreichsten Parteien, rechtspopulistischen der Welt. Sie hat vieles vorweggenommen. Kampf gegen Einwanderung, der Kampf gegen die Eliten, dass wir gegen ihr oder nur wir stehen für das Volk. Diese Themen, das macht die SVP schon lange und erfolgreich. Wir hatten wenn wir in Europa bleiben wollen, schon in den 90er Jahren ein Silvio Berlusconi an der Macht. Ja. Da war Trump noch Immobilienspekulant in New York und dabei irgendwie einen weiteren Konkurs abzuwenden. Also das hatten wir alles schon bei uns und wir wissen das ja eigentlich auch und trotzdem erwarten wir dann von den Amerikanern mehr.
Niemand war ein Putschist, muss man dazu sagen.
Das stimmt. Es ist, wir können sicher darüber sprechen, über die Qualität, die unterschiedliche. Das finde ich auch. Aber so die Grundtendenzen, die wir selbst bei uns haben, die projizieren wir dann in einer zum Teil auch seltsamen Weise auf Amerika. Und wir sagen dann, ja, ihr müsst es doch besser machen. Ihr seid doch Amerika. Ihr lebt doch diese, ihr habt doch diese Werte, diese Ideale, die wir ja täglich konsumieren, seit wir geboren sind. Mhm. Über Film, Fernsehen, Kultur. Neuerdings auch Podcasts. Und wir sehen diese Ideale, die Amerika an sich selbst stellt. Und wenn sie dann diese Werte brechen, wenn sie ihnen nicht nachkommen, dann sind wir einfach sehr enttäuscht. Ich glaube, das hat man vor 20 Jahren gut gesehen, rund um den Irakkrieg, als in Europa eine große Fassungslosigkeit darüber war, wie jetzt die Amerikaner angeblich eben die Demokratie da in den Nahen Osten bringen wollen. Und wir sehen sie jetzt auch wieder, wo die USA diesen Präsidenten zurück ins Weiße Haus schicken.
Also was du in anderen Worten sagst, ist quasi, wir sind ja Konsumenten von Soft Power aus Amerika, Serien, Filme, Musik, Literatur, Kunst. Und wir wurden eigentlich geblendet von der schönen Seite der USA. Und jetzt sehen wir, kann man das sagen, die hässliche Seite von Amerika?
Ja, das kann man schon so sagen. Es gibt auch eine Forschung darüber, auch über den Anti-Amerikanismus. Und wenn man sich das mal anschaut, dann sieht man, dass Trump in seiner Person für sehr vieles steht, was wir den Amerikanern schon seit 250 Jahren vorwerfen. Materialismus, eine Neigung zu Gewalttätigkeit, Dekadenz, dieses Gefühl, allen anderen überlegen zu sein. Das sind alte Muster und Dinge, die uns Europäer schon immer gestört haben an den Amerikanern. Und er lebt das natürlich vor. Und deshalb klingt die Kritik an ihm, so berechtigt sie auch ist, klingt natürlich an etwas Älteres an.
Und trotzdem sind wir so fasziniert von diesem Land.
Genau, es ist unausweichlich Amerika. Ich glaube, Thomas Jefferson, der große Mitgründer der USA, einer der Hauptautoren der Unabhängigkeitserklärung, der hat mal gesagt, das war im 18. Jahrhundert, jeder Mensch hat zwei Heimatländer, sein eigenes und Frankreich. Und Frankreich, das war damals natürlich die Idee von Menschenrechten, die in der Französischen Revolution geboren wurde. Frankreich, das war Kultur, Zivilisation. Und heute, also nicht erst heute, sondern seit dem Beginn dieses amerikanischen Zeitalters, seit Beginn des 20. Jahrhunderts, sind wir durchdrungen von Amerika in so vielen Bereichen, Politik, Wirtschaft, Kultur. Und ich glaube, der Einfluss der USA, der ist so durchdringend, dass, ob es uns passt oder nicht, irgendwie sind wir alle Amerikaner. Und ich glaube, ja, das wird uns dann auch auf eine schmerzhafte Weise bewusst in Wochen wie diesen.
Wobei ich quasi nur ein virtueller Amerikaner bin. Ich bin seit Jahren nicht mehr in diesem Land gewesen. Wann bist du wieder ins Land zurückgekehrt nach deiner Korrespondentenzeit?
Ich war tatsächlich 3 Jahre nicht mehr da und bin jetzt im letzten Frühling, war ich das erste Mal wieder einen Monat da, genau.
Wie war's?
Schön, war schön wieder zu Hause zu sein, in Anführungszeichen. Nein, aber ich...
In der zweiten Heimat?
In der zweiten Heimat. Aber ja, jetzt wenn wir auf diese Wahlen schauen, es war auch sehr erhellend. Wir haben unter anderem eine Woche gewohnt in unserem alten Haus. Da wohnen jetzt Freunde in Washington. Wir durften bei ihnen wohnen und ich bin dann so die alten Spuren abgelaufen. Ich bin in meinen Lieblingssupermarkt. Ich habe mir da meine alten Lieblingsdinge vorgeholt. Ich bin auf die Suche gegangen nach meinem Lieblingsbier, habe mir da den Einkaufskorb gefüllt, Fleisch gekauft für ein Abendessen und so weiter.
Barbecue, oder?
Barbecue, genau, ja. Und bin dann an die Kasse und es ist schon so, also was man immer liest, wurde mir dann sehr akut bewusst, also mich hat der Schlag getroffen, als ich dann das zahlen musste. Einfach alles gefühlt die Hälfte teurer.
Und ja, das war wirklich so.
Es war wirklich krass und ich habe mir dann das schon, in Washington haben die Leute tendenziell gute Löhne und wenn man das dann extrapoliert und sich vorstellt, dass ganz viele Menschen, die zur Arbeiterschicht gehören, wenn man so sagen will, Leute einfach mit schlechterem, auch geringem Bildungsstand, die in Jobs arbeiten, die nicht so viel Geld bekommen, da kann man sich dann ganz schnell vorstellen, warum dieses Thema, diese Preissteigerungen, warum das denen so Bauchweh macht. Weil wenn man die Hälfte oder mehr des Haushaltseinkommens für den Grundbedarf aufwenden muss, dann ist das sehr schmerzhaft. Und ja, dann sind wir dann schnell dabei, warum eben nicht nur weiße Arbeiter, sondern auch ganz viele Schwarze und Latinos, warum dann die einen Trump wählen, weil sie einfach mit dem Status quo nicht zufrieden sind, weil das sie existenziell trifft.
Also das mit dem Portemonnaie, das hören wir jetzt seit einigen Tagen, dass das wirklich der entscheidende Faktor war bei dieser Wahl. Für mich ist das noch nicht ganz nachvollziehbar. Wir alle wissen, dass die Inflation mehrere Gründe hat und es kann doch nicht sein, dass nur weil mein Portemonnaie so dünn ist, so schlank ist, dass ich zu wenig habe, dass ich so viel geben muss, dass die Leute dann quasi aus Wut dann dem Trump diese Stimme geben. Das will ich noch nicht ganz einsehen.
Also vor dieser simplifizierenden Erklärung würde ich auch davonlaufen. Mhm. Wenn wir uns erinnern an letztes Mal 2016, da haben Politologen, Kommentatoren 4 Jahre damit verbracht, nach den Gründen zu suchen, warum er gewählt wurde. War es jetzt Rassismus? War es die Angst vor eben diesem Abgehängtsein? Waren es ökonomische Abstiegsängste? Und der Konsens in der Forschung ist eigentlich immer noch nicht ganz da. Und das war zu einer Wahl vor 8 Jahren. Genau. Und auch jetzt, an diesem Samstag, 4 Tage nach der Wahl, wir haben ein paar Exit-Polls. Also die Datenlage ist noch sehr dünn. Und ich würde mich im Moment hüten davor, allzu reduktionistische Erklärungsansätze anzubieten da.
Aber du musst ja irgendeine Erklärung, musst ja du dir überlegt haben.
Ja, und dann, das klingt dann langweilig, aber natürlich ist es ein Mix von Faktoren. Und die Inflation ist sicher ein Grund. Ich glaube, es sind größere auch Mechanismen am Werk. Hm. Eine der besten Erklärungen diese Woche, die habe ich bei David Brooks gefunden, dem Kolumnisten der New York Times, der sehr lange und sehr gut darüber nachgedacht hat, über diesen Divide bei den, jetzt bin ich auf der Suche nach der richtigen Übersetzung, also nach dem Bildungsstand, wo er einfach darüber nachgedacht hat, wie so vieles der Politik der letzten 30, 40 Jahre darauf abgezielt hat, die Interessen jener Menschen zu befördern, die in der Informationsgesellschaft zu Hause sind, die einen guten Bildungsstand haben, College besucht haben und wie sich so vieles auf deren Interessen abgestützt hat und die Interessen und Bedürfnisse all jener Menschen, die keine höhere Ausbildung haben, vernachlässigt wurde. Und man darf nicht vergessen, das sind ist die Mehrheit der Menschen in den USA, ich glaube, zwischen 60% und 65% der Menschen, die auch wählen, sind Leute ohne College. Abschluss.
Aber auch das wissen wir schon seit 8 Jahren.
Auch das hast du recht, wissen wir seit 8 Jahren. Es wurde zwischenzeitlich auch mal kurz nach Trumps Wahl, war das ja auch ein großes Thema, aber man hat es dann wieder vergessen oder verdrängt und hat über andere Faktoren dann gesprochen, die ja Trump selbst auch immer wieder eigentlich einem einlädt dazu, darüber nachzudenken. Rassismus, Misogynie, das kann man ja auch nicht einfach wegdiskutieren oder so tun, als gäbe es das nicht. Also eben, wenn man diesen Wahlkampf verfolgt hat, dann jeder von uns hat ja gesehen, was er sagt. Und das kann man auch nicht einfach wegdiskutieren. Ich glaube, also mein Tipp jetzt, ein paar Tage nach, wäre einfach allen zu misstrauen, die jetzt einen ganz klar einfachen Erklärungsansatz haben. Ich glaube, so viel intellektuelle Redlichkeit muss man haben.
Ich habe auch einen Lieblingskolumnisten bei der New York Times, Ezra Klein. Und er hat etwas sehr Interessantes gesagt. Man müsse, wenn man auf diese Wahl schaut, könne man nicht sagen, Trump hat gewonnen, sondern man muss auch sagen, die Demokraten haben verloren. Siehst du das auch so? Es ist nicht nur ein Sieg für ihn, es ist eine richtige krachende Niederlage für die Demokraten.
Also ist schon ein gewaltiger Sieg für Trump, wenn man sieht, dass er das erste Mal, also seit er auf der politischen Bühne ist, hat er eigentlich nie 50% geknackt an Beliebtheit oder Unterstützung und jetzt schon. Also das ist schon ein entscheidender Unterschied. Auch 2016, als er gewählt wurde, da hatte er ja nicht die Mehrheit der...
Die Popular Vote.
Erstens das nicht, aber auch nicht, er ist nie über 50% Zustimmung gekommen, jetzt schon. Mhm. Aber natürlich müssen wir über die Demokraten reden und das ist eine krachende Niederlage. Und ich glaube, das ist auch ein Missverständnis, das wir zum Teil in Europa haben über die amerikanische Politik. Wir schauen dann auf Amerika und wir sehen diese zwei Parteien. Mhm. Die Republikaner, die unter Trump sektenähnliche Züge haben zum Teil. Ja. Und dann haben wir daneben die Demokraten und aus europäischer Sicht erscheinen die ja auch nicht radikal. Ich meine, das ist eigentlich eine Partei, die umfasst von ja, einem linken Flügel bis hin zu einer linken FDP, würden wir in der Schweiz sagen. Also das ist nicht eine linke Partei, wie wir das in einem europäischen Koordinatensystem sagen würden. Es ist eine Mitte-Links-Partei. Und die Annahme, glaube ich, die viele von uns haben, ist dann ja, okay, da haben wir eine Partei, die ist eigentlich gemäßigt unterwegs, normal ist, aber was wir unterschätzen ist, wie unbeliebt die Demokratische Partei ist in den USA.
Also wie, was heißt unbeliebt?
Also das sieht man, wenn die Leute gefragt werden, zum Beispiel nach dem Image der Parteien. Die Demokraten haben ein schlechteres Image als die Republikaner heute. Mhm. Mehr Leute sagen, sie glauben, dass die Republikaner das Richtige fürs Land tun als die Demokraten. Die Demokraten reden gerne über Working Class People, über die Interessen. Sie sagen, sie stehen, und das stimmt auch so historisch, stehen sie für die kleinen Leute, aber in der Ansprache und in der Art und Weise, wie sie das transportieren, kommt das bei vielen Leuten einfach nicht so an. Und das ist seit Jahren so.
Und also ist das etwas Neues?
Es ist historisch gesehen schon etwas Neues, weil es eben so lange die Partei war, die das sehr gut gemacht hat, die diese sehr breite Allianz auch gehabt hat, zu der Leute aus der Arbeiterschicht.
Die Demokraten war auch die Partei der Minderheiten.
Genau, das auch. Und da ist schon etwas passiert. Also diese Unbeliebtheit, die ist real, die hat auch damit zu tun, dass es die Demokraten ihren Gegnern in den letzten, würde ich sagen, 5-6 Jahren sehr einfach gemacht haben, auch ihnen gewisse Dinge anzuhängen. Da sind wir jetzt bei diesen Themen der exzessiven Bewirtschaftung, zum Teil von identitätspolitischen Themen. Das sind so diese Sachen. Es war nicht, ist nicht so überraschend, dass die Closing Message von Trump in diesem Wahlkampf war. Der letzte Spot, den er wirklich mit viel Geld ausgespielt hat, ein paar Tage vor der Wahl, war ja Kamala is for they, them, and Trump is for you. Also eben, da steckt schon viel drin, was die Demokraten wirklich bei breiten Schichten, die eben nicht gut ausgebildet sind, egal ob sie weiß sind oder schwarz oder Latinos, einfach nicht mehr sehr beliebt sein lässt.
Der Wortführer bei den Demokraten oder die Person, die das Sagen hat, ist natürlich der Präsident Joe Biden. Für mich persönlich ist Joe Biden die tragische Figur dieser Geschichte.
Ja.
Also er ist schuld an der Niederlage. Kann man das nicht so direkt sagen?
Er ist, ja, das sind wir wieder bei der Ursachenforschung. Ich glaube schon, dass er auch, das sieht man jetzt auch, diese Schuldzuweisung, die haben auch schon begonnen im demokratischen Lager. Und ich glaube, das ist sicher so. Und ich glaube, die Tragik ist auch noch in einem anderen Sinn, weil Joe Biden war sich immer sehr bewusst um seinen Platz in der Geschichte. Mhm. Man hat das 2020 gesehen bei seinem letzten Wahlkampf. Sein Kampagnenslogan hatte sich geborgt oder in Zusammenarbeit entwickelt mit John Meacham, diesem großen Präsidentenhistoriker. Er hat auch immer wieder Historiker eingeladen ins Weiße Haus, um sich auch von ihnen beraten zu lassen und auch vor dem Aspekt, dass er wissen wollte, welchen Platz werde ich mal in der Geschichte haben. Das war ihm wichtig. Und jetzt, nach dieser Niederlage, wo eigentlich feststeht, dass Trump nicht nur Biden besiegt hat, sondern auch eigentlich diese ganze Obama-Ära beendet hat, zu der ja Biden auch gehört hat, ist das schon, also sein Platz in den Geschichtsbüchern ist jetzt definitiv ein anderer, als es gewesen wäre, wenn er jetzt eben vielleicht von Anfang an gesagt hätte, ich mache eine Amtszeit und überlasse dann das Feld anderen. Also da ist eine gewisse Tragik drin für jemanden, dem die Geschichte sehr wichtig ist.
Aber im Nachhinein muss man sich ja dann umso mehr fragen. Also wenn er sich von so Historikern beraten lässt, woher kommt dann oder wie lässt sich dann diese Arroganz erklären, dass er geglaubt hat, dass nur er Trump schlagen kann?
Ich glaube, er ist immer noch dieser Ansicht. Und das hat man jetzt auch schon gesehen in den ersten so Verlautbarungen off the record von seinen Beratern, die sagen, hey, wenn ich nochmal gekommen wäre, hätte ich nicht verloren. Also ich glaube, diese Arroganz, wie du es, glaube ich, richtig nennst, die ist immer noch da. Ich glaube aber, das ist jetzt auch nicht ein Phänomen, das nur Joe Biden betrifft. Diese amerikanischen Präsidenten, die sind sehr isoliert. Sie haben zwar ganz viele Berater um sich und Leute, die mit ihnen reden, aber oft hören sie dann schon nur noch die Stimmen, die ihnen das sagen, was sie auch hören wollen. Das war bei anderen Präsidenten nicht anders. Und ja, wahrscheinlich ist da auch ein bisschen eine Echokammer dann am Werk, in der sie diese Präsidenten aufhalten. Und dann hat es vielleicht auch damit zu tun, eben, dass Parteien in den USA anders funktionieren. Die Parteibindung, diese Identifizierung über die Parteizugehörigkeit ist sehr groß, aber die Parteien an sich sind sehr schwach. Die haben wenig institutionelle Macht und der Präsident, der ist dann auch der Chef der Partei und ja, das merkt man dann auch.
Und was werden denn die Geschichtsbücher über Joe Biden dann schreiben?
Ja gut, jetzt sind wir in der Prognostik, was ich als Geschichtsliebhaber vorsichtig bin. Aber was wir schon sagen können, ist, dass Biden es nicht geschafft hat, diese Trump-Ära zu beenden. Er war letztlich nur ein Unterbruch. Und wir wissen jetzt schon, dass Biden es nicht geschafft hat, diesen Trumpismus auch aus der Welt zu schaffen. Das war ja sein großes Ziel. Und das war die Idee, dass das sein Vermächtnis werden sollte. Und das ist ihm nicht gelungen.
Wir haben am Anfang, hast du erzählt von deinen Freunden in Europa. Ich würde schon gerne wissen, wie deine Kontakte in Amerika reagiert haben. Wir haben jetzt den größten Rechtsrutsch in den USA seit dem Sieg von Ronald Reagan 1980. Was löst das jetzt bei deinen Kontakten in Washington aus? Also eher Wut oder Aktivismus?
In Washington sitzen natürlich vor allem Leute, die jetzt enttäuscht sind, die Harris gewählt haben. Und da, ja, das ist eine gute Frage. Da, finde ich, ist etwas anders als beim letzten Mal.
Also letztes Mal 2016.
Genau. Also 2016 nach Trumps Wahl war ja über weite Strecken der amerikanischen Gesellschaft, da war eine Gegenreaktion spürbar. Also da war eben zuerst Wut, da war Enttäuschung. Und dieses Mal, finde ich, ist es ein bisschen anders, fühlt sich ein bisschen anders an, in dem Sinn, dass es ist ein wenig wie wenn man zum Fußballspiel der eigenen Mannschaft geht und die ist nach 30 Minuten schon 5-0 im Rückstand. Dann irgendwie akzeptiert man es vielleicht eher, als wenn man bis in die 90. Minute 1-1 unentschieden hat und dann fällt das Gegentor in der Nachspielzeit. Es ist durch die Klarheit und die Deutlichkeit, die wir am Anfang auch angesprochen hatten, ist wahrscheinlich ein Stück weit diese Wut und Enttäuschung ja in etwas anderes umgeschlagen.
Resignation.
Ja, Resignation vielleicht sogar ein Stück weit, ja. Ich glaube, sagen wir so, ich wäre überrascht, wenn wir in den nächsten Wochen die Art von Protesten sehen würden, die wir 2016, Anfang 2017 hatten, diesen Women's March, als mehr als 1 Million Frauen nach Washington gingen, auch diese zivilgesellschaftlichen Ausbrüche von Aktivismus, die es ja dann gab, als zum Beispiel Trump am ersten Amtstag diesen Muslim-Ban verhängt hat. Da sind ja wirklich Anwälte, als sie in Kanzleien haben, da das Zeug stehen und liegen gelassen, sind an diese Flughäfen gefahren, um da irgendwie ihren Teil beizutragen und so weiter. Ich weiß nicht, ob wir das diesmal sehen werden. Ich glaube, es ist schon auch ein Rückzugsgefühl da, zumindest bei den Leuten, mit denen ich jetzt gesprochen habe, diese Woche und Kontakt hatte.
Also Rückzug aus dem Alltag, aus den Nachrichten?
Aus der Nachrichtenlage, ja. Das Gefühl, weißt du was, ich I'm gonna tune out for the next 4 years. Und das ist schon auch ja, ich glaube, es ist verständlich, aber wenn man jetzt sich zum Beispiel anschaut, was Leute wie Anne Applebaum sagen, die sich ja sehr beschäftigt mit dem Erstarken von illiberalen Bewegungen auch in anderen Ländern, dann ist das, was sie sagt, ist die größte Gefahr.
Die Resignation.
Die Resignation, auch der innere Rückzug, dass Leute sagen, gut, ich halte mich jetzt einfach raus aus dieser Politik, ich halte mich fern. Bei uns heißen das Self-Care oder wir haben andere nette Wörter dafür. Ich glaube, das ist wahrscheinlich, das ist Stand jetzt, das kann sich natürlich auch ändern, wenn dann Trump ins Amt kommt und Dinge macht, die wirklich die Leute verstören und aufwühlen. Das würde ich überhaupt nicht ausschließen. Aber jetzt einfach in diesen ersten Tagen, finde ich, überwiegt eher dieses Gefühl.
Gut, das nehme ich auch wahr. Das hat nicht nur mit Trump zu tun, sondern generell ein bisschen mit der Weltlage, dass durch die Kriege im Nahen Osten und der Ukraine, dass viele Menschen sich überfordert fühlen oder überwältigt fühlen von der Heftigkeit der Ereignisse.
Ja, das spielt sicher ein, ja. Es brennt ja überall.
Genau, aber wenn wir das Bild jetzt mit dem Fußball natürlich nehmen, ob es jetzt eine 5:0 Heimniederlage ist oder ein 2:1 in der Nachspielzeit, letztlich ist der Sieger und er kommt eine Runde weiter. Das bedeutet, dass Donald Trump, wenn er dann am ersten Tag, am 20. Januar 2025 dann den Amtsantritt hat, dann wird er jetzt tatsächlich an den Schalthebeln der Macht stehen. Was erwartest du dann an diesem berühmten ersten Tag eines neuen US-Präsidenten?
Die entscheidende Frage wird sein, wie viel besser vorbereitet ist Trump bei diesem Mal, als es beim letzten Mal war. Und da haben wir ja schon ganz viele Anzeichen dafür, dass er eben sehr viel besser vorbereitet sein wird. Und was wir sicher sehen, ist, dass er eine Fülle von Executive Orders, also diesen präsidentiellen Erlassen, verabschieden wird schon am ersten Tag. Das machen Präsidenten immer.
Ja, das hat Biden auch gemacht.
Genau, hat Biden auch gemacht. Biden hat ganz viel rückgängig gemacht, dass Trump zum Teil auch noch in den letzten Wochen seiner Amtszeit verhängt hat. Und dann nutzen das Präsidenten auch, um gleich mal zu signalisieren, oft auch an ihre Basis, wohin soll es gehen. Es ist eine Art Möglichkeit, Akzente zu setzen. Und das wird Trump sicher auch tun.
Was zum Beispiel?
Ja, ich würde an die, also die Migration wird sicher Dinge machen, die Grenze betreffen, eine Schließung der Grenze, Maßnahmen dort. Er wird Dinge machen, die in diesem Kulturkampf, in dem sich die USA befinden, wichtig sind, auch für das konservative Amerika. Und dann wird sehr entscheidend sein, was macht er auch im Umgang mit
politischen Gegnern.
Genau. Zusammenfassung, politische Gegner ist ja bei Trump sehr vieles, kann auch sehr vieles sein. Und geht dann eben auch in Bereiche, die Demokratie politisch dann auch sehr schwierig sind, wenn es darum geht, auch eigene Gegner zu verfolgen. Was ich übrigens auch glaube, weil du hast den 6. Januar prominent angesprochen, das hat er auch gesagt, dass er am Anfang die Leute befreien werde, die jetzt in den Gefängnissen sitzen und dort ihre gerichtlich verfügte Strafe absitzen wegen ihrer Beteiligung am Sturm aufs Kapitol. Er sagt ja, diese Leute seien Geiseln. Und er hat auch gesagt, er werde die dann begnadigen. Vielleicht nicht alle, ein paar seien vielleicht ein bisschen weit gegangen, aber viele werde er begnadigen. Und ich gehe sehr davon aus, dass das auch passiert in der einen oder anderen Form. Und was wir jetzt auch schon sehen in diesen Tagen, ist, dass die Verfahren gegen ihn, die der Sonderermittler für Jack Smith, dass die eigentlich auch schon eingestellt werden. Mhm. Und er hat ja auch gesagt, wenn Smith dann noch im Amt wäre, dann wäre er ihn auch gleich entlassen.
Mhm. Es gab ja vor 8 Jahren, als Donald Trump angetreten ist, gab es ja diesen Inner Circle. Und wenn man über die USA spricht, dann gibt es ja diese Tradition von Checks and Balances, also dass ja die Institutionen eigentlich dafür schauen, dass niemand zu mächtig wird. Und bei Trump hat man immer gesagt, dass sein Inner Circle eigentlich diese Balance ausmacht, dass man ihn quasi vor der absoluten Katastrophe bewahrt hat. Und er hat ja daraus gelernt und sein Inner Circle besteht jetzt nur noch aus Loyalisten. Also ganz beruhigt bin ich jetzt nicht, wenn ich jetzt sehe, dass quasi sein Rachefeldzug bereits begonnen hat.
Nein, wenn man schaut, was er gesagt hat darüber, mit welchen Leuten er sich umgeben will, das wissen wir jetzt auch noch nicht, oder? Es gibt noch keine Liste von Ministern und wichtigen Beratern. Was man sicher sagen kann, ist, dass er selbst es für einen Fehler hält, dass er sich in seiner ersten Amtszeit mit Leuten umgeben hat, die man ihm in seiner Sichtweise aufgezwungen hat vom republikanischen Establishment, mit diesen sogenannten Erwachsenen, wie die Medien ja ein bisschen, finde ich, immer unglücklich gesagt haben. Und er hat gesagt, er wolle nur noch Leute, die wirklich machen, was er sagt. Also man kann das Loyalisten nennen, man kann es auch Lakaien nennen. Und ich glaube, zu einer ehrlichen Beurteilung der Situation in den USA gehört auch, dass man ein bisschen mit diesem oft auch selbstbequemen, ja, ja, die Institutionen, die halten das schon aus, das ist ja so ein Allgemeinplatz geworden. Das muss man ein bisschen relativieren, finde ich. Weil viele der Checks and Balances, die es gibt, die wurden geschwächt in den letzten Jahren.
Was zum Beispiel?
Also, wenn wir bei den formellen anfangen, wir haben, der Kongress ist in republikanischer Hand, der Supreme Court ist ganz klar konservativ, hat das Amt des Präsidenten ja im Frühling mit einem fast Freipass ausgestattet, was Immunität vor strafrechtlicher Verfolgung bei Amtshandlungen betrifft. Wir haben auch viele der informellen Normen, die beschädigt wurden. Zum Beispiel war es ja so, dass wir seit Watergate das Prinzip hatten, dass sich das Weiße Haus nicht einmischt in das Justizministerium. Mhm. Und Trump, also das interessiert den gar nicht. Das ist also ganz klar. Und man kann jetzt das nicht einfach bestreiten. Und dann, und das ist jetzt die optimistische Deutung, gibt es natürlich immer noch Checks and Balances, die da sind und die auch noch funktionieren. Und ich glaube, der wichtigste davon ist der Föderalismus. Wir werden, glaube ich, vermehrt sehen, dass sich demokratisch regierte Bundesstaaten wehren werden gegen Dinge, die die Bundesregierung anzuordnen versucht oder auch anordnet. Ich glaube, da werden wir sehen, dass die USA eben aus verschiedenen Machtzentren bestehen und dass die Bundesregierung nur eines davon ist. Und das wird sich, glaube ich, sehr akzentuieren.
Aber ganz ehrlich, Ellen, also besonders viel Hoffnung gibst du mir jetzt nicht, wenn ich dir da so zuhöre. Also ich hatte gehofft irgendwie innerlich, dass du mich eher beruhigst oder vielleicht sagst, ja, es kommt schon alles gut, es gibt da noch ein paar Gewichte. Aber also wenn jetzt quasi meine einzige Hoffnung jetzt ist, dass Kalifornien jetzt quasi eine Art Parallelstaat wird zu Washington, dann ist das ein bisschen wenig.
Ja, das tut mir leid, dass ich da an dieser Stelle nichts mehr Hoffnung versprühe. Also, damit man mich nicht falsch versteht, ich würde jetzt auch nicht in eine total apokalyptische Stimmung ausbrechen. Ich finde, wenn man den Bogen schlägt und über unsere Erwartungen an Amerika auch nachdenkt, dann glaube ich, hat sich ja auch gezeigt in der Geschichte, dass das Pendel immer hin und her schlägt, auch dessen, was wir in Europa finden von Amerika. Wir schwanken eben zwischen dieser Anziehung und der Abstoßung. Und ich glaube, als Europäer können wir auch fast nicht anders, als immer doch noch ein bisschen zu hoffen, dass sich die Dinge auch wieder ins Gute wenden. Und wenn man will, finde ich, kann man diese Woche schon auch erste Anzeichen sehen. Ich finde zum Beispiel, dass die Art und Weise, wie Joe Biden und Kamala Harris ihre Wahlniederlage akzeptiert haben, in würdevollen Reden, ohne Wut, ohne Geschrei von Verschwörungstheorien, ohne Aufrufe zu Gewalt. Das ist das andere Amerika, das sich da gezeigt hat. Das gute Amerika, das Bekenntnis zur Demokratie, zum friedlichen Machtwechsel, zu klaren demokratischen Spielregeln. Und das bin ich ganz sicher, das wird auch nicht einfach verschwinden, dieses Amerika. Das ist immer noch da und das wird auch wieder mehr zutage treten.
Liebe Ellen, vielen Dank, bleiben wir hoffnungsvoll in dem Fall. Danke für deinen Besuch und vielen Dank fürs Zuhören. Das war Amerika hat entschieden, der geopolitische Podcast der NZZ. Live aufgenommen am Samstag, 9. November am Swiss Podcast Festival. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem Podcast, dann sprechen wir mit Auslandredaktor Andreas Riesch über die Frage, welche Folgen die Wahl Donald Trumps für den Ukraine-Krieg hat. Mein Name David Vogel, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.